SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich. Guten Morgen. US-Präsident Trump hat dem Iran gedroht, das wichtige Gasfeld South Pass massiv zu bombardieren. Und gleichzeitig sagt er auch, Israel werde die Anlage im Persischen Golf nicht nochmal attackieren. Dafür stellt Trump allerdings eine Bedingung. Aus Washington, Carsten Kühntop.
Voraussetzung sei jedoch, dass der Iran nicht weiter Gasanlagen in Katar attackiere. Gestern hatte Israel Einrichtungen an der iranischen Küste bombardiert, die zu South Pass gehören. Der Iran antwortete mit mehreren Angriffen auf Ras Laffan, den wichtigsten Gaskomplex in Katar. Trump schrieb, bei einer weiteren Attacke des Iran auf Katar würden die USA zurückschlagen und South Pass in die Luft jagen. In seinem Post behauptete der US-Präsident, man habe von Israels Angriff auf South Pass nichts gewusst. Amerikanische Medien hatten jedoch berichtet, die Israelis hätten die Amerikaner vorab informiert. South Pass ist der iranische Teil eines gigantisch großen Gasfeldes im Persischen Golf, das sich der Iran mit Katar teilt. Für beide Länder ist es von größter Bedeutung. So liefert das Feld etwa 70% des Gasbedarfs im Iran. Und Katar ist mit der Ausfuhr von verflüssigtem Gas aus dem Feld steinreich geworden.
Jede dritte Klinik in Deutschland ist, nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft, von der Pleite bedroht. Der Interessenverband und die Landkreise fordern deshalb, dass der Bund seine Finanzhilfen für Krankenhäuser verlängert. Aus der Nachrichtenredaktion Lydia Wagner.
Der Vorsitzende der Krankenhausgesellschaft GAS hat der Rheinischen Post gesagt, dass aktuell über 80% der Kliniken in Deutschland rote Zahlen schreiben. Deshalb fordert GAS Bundesgesundheitsministerin Wagen auf, die staatlichen Ausgleichszahlungen in Milliardenhöhe weiterzuführen. Seit dem vergangenen November unterstützt der Bund die Kliniken im Land. Die Hilfe soll aber im kommenden November auslaufen. Auch der Landkreistag warnt, man könne die Defizite der Krankenhäuser nicht mehr ausgleichen.
GAS ist außerdem dafür, dass für Patienten bei Klinikaufenthalten die Zuzahlung erhöht wird, pro Tag auf 15 Euro statt wie bisher 10. Der Betrag sei seit der Einführung 2004 nicht erhöht worden, so GAS. Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat die Klagen von zwei Umweltverbänden gegen die geplante Unterbrechung der Gäubahn abgewiesen. Das haben der Landesnaturschutzverband und die Deutsche Umwelthilfe am Abend mitgeteilt. Sie wollen jetzt in die nächste Instanz gehen. Die Verbände fordern, dass erst der neue Anschluss an den Stuttgart 21 Tiefbahnhof fertig werden muss, bevor die Gäubahn abgeschaltet wird. SWR-Reporter Frieder Kümmerer berichtet.
Die Deutsche Umwelthilfe erklärte am Abend, dass man nun ans Bundesverwaltungsgericht nach Leipzig ziehen wolle, um dort einen Antrag auf Zulassung der Revision zu stellen. Der Landesnaturschutzverband teilte ebenfalls mit, dass auch seine Klage vom Verwaltungsgerichtshof in Mannheim abgewiesen wurde. Die sogenannte Gäubahn, die Eisenbahnstrecke von Zürich und Singen nach Stuttgart, soll im Rahmen der Stuttgart 21 Bauarbeiten unterbrochen werden. Züge würden dann für mehrere Jahre in Stuttgart-Vaihingen enden, bevor sie den neuen S21 Tiefbahnhof anfahren können. Ab wann diese Unterbrechung erfolgen soll, ist bisher unklar. Die Bahn sprach in den Verhandlungen von frühestens 2028.
Der Ausbau der Bahnstrecke zwischen Augsburg und Ulm hat eine wichtige Hürde im Bundestag genommen. Der Verkehrsausschuss hat darüber beraten und hält das Großprojekt laut Augsburger Allgemeinen Zeitung für machbar. Kommendes Jahr könnten demnach konkrete Bauplanungen beginnen. SWR-Reporterin Maren Haring berichtet.
Dem Parlament liegt seit Ende Januar der bevorzugte Trassenverlauf vor, den die Bahn in den vergangenen Jahren zwischen Ulm und Augsburg entwickelt hat. Eine 4 Jahre alte Kostenschätzung geht von 5,5 Milliarden Euro aus. Im aktuellen Dokument geht der Kostenrahmen bis 13,3 Milliarden Euro. Diese Schätzung berücksichtigt aber auch Risiken wie Baugrundrisiken oder Bauunterbrechungen. Durch den Neubau der Bahnstrecke Augsburg-Ulm soll sich die Fahrzeit auf bis zu 26 Minuten verkürzen. Nächste Schritte im Verfahren sind die Entwurfsplanung und das Genehmigungsverfahren.
Verglichen mit anderen Ländern sind die Menschen in Finnland am glücklichsten. Das steht zumindest im jährlichen Weltglücksbericht eines Forscherteams aus Oxford. Die Begründung für den Spitzenplatz: Finnland hat wenig Korruption, ein gutes Bildungssystem und einen funktionierenden Sozialstaat. Das Gemeinschaftsgefühl ist hoch und die Menschen vertrauen ihren öffentlichen Institutionen. Deutschland hat sich im Ranking des Glücksberichts um 5 Plätze verbessert. Warum, fasst Jana Sinram zusammen.
Deutschland steht in der Rangliste auf Platz 17. Und das ist unter den großen Ländern in Europa ein ziemlich guter Platz, sagen die Wissenschaftler vom World Happiness Report. Die Zufriedenheit in Deutschland ist zum Beispiel höher als in Großbritannien oder Frankreich. Und was auch noch spannend ist, laut dem Bericht gibt es in Deutschland praktisch keinen Unterschied mehr zwischen Ost und West. Vor einigen Jahren waren die Zufriedenheitswerte in Ostdeutschland noch fast einen halben Punkt niedriger als in Westdeutschland. Inzwischen ist der Abstand aber praktisch verschwunden.
Das Vertrauen in den Staat und seine Institutionen ist bei manchen ein Stück weit verloren gegangen, bei einigen auch deshalb, weil Kulturstaatsminister Wolfram Wainer drei linke Buchläden von der Nominierungsliste für den Deutschen Buchhandelspreis gestrichen hat. Dabei hat er sich auf den Verfassungsschutz berufen. Gestern Abend beim Festakt zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse im Gewandhaus wurde Wainer von Teilen des Publikums ausgebuht, berichtet unsere Reporterin Nadine Kreuzhaler. Auch davor gab es Protest.
Wir freuen uns sehr, dass sich solidarische Menschen versammeln, um sich gegen die peinliche Praxis des Kulturkampfministers Wolfram Wainer zu wehren.
Ein paar hundert Menschen machen ihrem Ärger lautstark Luft. Vor dem Gewandhaus in der Leipziger Innenstadt halten sie selbstgemalte Pappschilder hoch. Gegen Zensur. Wainer Rücktritt jetzt. Kulturschützen. Wainer entlassen. Ist darauf zu lesen. Schon seit Wochen ist die Stimmung vergiftet. Die Entfremdung der Buchbranche von dem, der sich doch eigentlich politisch für die Kultur einsetzen sollte, könnte größer nicht sein. Im Saal geht der Protest weiter. In kleinen und deutlichen Gesten. Weder Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung noch der Vorsteher des Börsenvereins Sebastian Gugolz begrüßen Wolfram Wainer namentlich. In ihren Reden beziehen sie deutlich Stellung.
Wir, die Bücherproduzierenden, Verkaufenden und Lesenden, wir lassen uns eben nicht einschüchtern durch politische Interventionen, die unsere Freiheit und Unabhängigkeit in Frage stellen wollen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute wieder sonnig, maximal 11 bis 19 Grad.
SWR aktuell, Serie der Woche.
Rund 3 Millionen Menschen in Rheinland-Pfalz dürfen am Sonntag einen neuen Landtag wählen. Was die Themen im Wahlkampf sind, darum geht es hier in SWR aktuell in dieser Woche immer um diese Zeit. Wenn man Wirtschaft und Rheinland-Pfalz hört, denken viele wohl unweigerlich an die BASF und an viel, viel Wein. Wer sich etwas mehr auskennt, wird auch Böhringer Ingelheim kennen. Dabei passiert zwischen dem Pfälzer und dem Westerwald so viel mehr. Der rheinland-pfälzische Mittelstand ist groß und vielfältig. Christoph Mautes aus der SWR Wirtschaftsredaktion hat sich bei 2 Mittelständlern umgehört, wie sie auf die Landtagswahl schauen.
Manfred Ludwig führt mich durch sein Unternehmen. Schlauchartig reiht sich Werkstatt an Werkstatt in dem alten Haus mitten im Mainzer Stadtteil Gonsen ein. Eine typische alte Hofreite mit kleinem Innenhof. Ohne das Schild draußen würde niemand vermuten, dass es hier überhaupt ein Unternehmen gibt. Manfred Ludwig ist hier groß geworden und irgendwann gründete sein Vater dann eine kleine Firma.
Und wie man das früher gemacht hat, in der Garage hat man die Werkstatt gebaut, ja, oder in der Scheuer, hat dann irgendwann mal ein Büro dazugenommen und so ist das Unternehmen in das Gebäude reingewachsen.
Heute werden hier Sensoren gebaut, die Feuchtigkeit messen. Beispielsweise in der Zement- und Betonindustrie, etwa 20 Leute arbeiten hier. Im kleinen Labor zeigt mir Manfred Ludwig Proben von anderen Kunden. Die kommen aus so ziemlich allen Industriezweigen.
Kunststoffgranulat, das ist Schnupftabak, ja. Also Kork, das ist Aerospace, M3, diese Glaspuppels, ja.
Also von der Raumfahrt bis zum Tabakhersteller war alles schon mal dabei und das Unternehmen ist weltweit aktiv. Breite Kundenbasis und dabei sehr spezialisiert. Die Probleme, die man hier hat, sind aber weniger speziell, sondern eigentlich die gleichen wie bei den Großen. Fachkräftemangel und vor allem das leidige Thema Bürokratie. Nur, dass sie eben keine Abteilung dafür abgestellt wird, sondern die Papierarbeit wird erledigt, wenn Zeit ist.
Die kommt dann top an Wochenenden, wenn das Geschäft ruht, Feierabend oder Zwischenjahren.
Seit 40 Jahren habe jede Regierung versprochen, Bürokratie abzubauen, sagt Ludwig. Am Ende kam aber immer mehr dazu. Und darunter leidet eben alles andere.
Die Innovationskraft, die auch gerade so kleine Unternehmen, gerade in Rheinland-Pfalz ausmacht. Ja, man erzählt ja immer ganz stolz, wie froh man ist, dass man das hat, ja. Aber das nimmt einem Energie.
Die man eigentlich besser nutzen könnte, so wie er sehen das viele. Die Unternehmer in Rheinland-Pfalz treibt aber nicht nur Bürokratie um. Viele machen sich auch Gedanken darüber, zum Beispiel, was künstliche Intelligenz mit ihrem Unternehmen macht.
Wir würden uns auf alle Fälle wünschen, dass ein Ruck durch Rheinland-Pfalz geht von Seiten der künftigen Landesregierung, Unternehmen darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig das als künftiger Wettbewerbsvorteil und Standortfaktor für Rheinland-Pfalz ist, KI zu integrieren.
Sagt Thomas Stieren. Er kommt selbst aus der Digitalwirtschaft, hat schon 1995 die Internetagentur RDTS gegründet und gehört damit zu den Internetpionieren in Deutschland. Bei KI wird ihm zu viel über Bedrohungen gesprochen, über Probleme. Er sieht vor allem eine Chance und hofft, dass das Land sie jetzt ergreift.
Also ich könnte mir vorstellen, dass Rheinland-Pfalz vor anderen Bundesländern KI-ready wird, wenn es uns gelänge, die Unternehmerschaft, aber auch die Bevölkerung und die Schulen zu sensibilisieren und mitzunehmen. Wie kann ich das tagtäglich nutzen im Unternehmen, in der Aus- und Weiterbildung und vor allem auch im Studium?
Zurück in der kleinen Hofreite in Gonsenheim bei Firma Ludwig. Hier steht in den kommenden Jahren der Generationswechsel an. Die Söhne sollen das Geschäft komplett übernehmen. Involviert sind sie natürlich längst. Ob er sich Sorgen macht, will ich von Manfred Ludwig wissen, ums Geschäft. Bei den Jungs habe er null Bedenken, sagt er. Und beim Geschäft, er schaut sich um, schaut auf die Aufträge aus aller Welt, von Kunden, aus verschiedensten Bereichen und sagt:
Nur wenn wir Blödsinn machen, dann müssen wir Angst haben. Solange wir so bleiben, wie es ist, dann brauchen wir keine Angst zu haben.
Der Mittelstand in Rheinland-Pfalz schaut also halbwegs optimistisch in die Zukunft. Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, Thema in der SWR-Aktuell-Serie in dieser Woche. Und am Wahlabend selbst informieren wir Sie natürlich auch. Unsere Wahlsondersendung am Sonntag zwischen 17.55 Uhr und 22 Uhr mit Prognose, Hochrechnungen, Stimmen aus dem Land und mit Hintergrundinformationen und Einschätzungen von unserer Expertin im Studio, der Politikprofessorin Claudia Rizzi von der Uni Trier.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Der EU-Gipfel heute in Brüssel ist das erste Treffen nach den Angriffen der USA und Israels auf den Iran. Die Auswirkungen dieses Krieges kommen noch obendrauf auf die sowieso schon schwierige Lage der EU. Wohin sich diese Lage entwickelt, das ist schwer abzuschätzen. EU-Korrespondent Thomas Spickhofen über die lange Themenliste, die der Gipfel heute abarbeiten will.
Es ist eine randvollgepackte Tagesordnung. Der Iran-Krieg, die Unterstützung der Ukraine, die europäische Wettbewerbsfähigkeit, das sind die drei dicksten Brocken. Beim Thema Iran sind die Europäer inzwischen auf Konfliktkurs mit US-Präsident Donald Trump gegangen, der mehr militärische Unterstützung in der Straße von Hormuz gefordert hat. Aber es wird auch um die wirtschaftlichen Folgen des Konflikts für Europa gehen, um die rasant gestiegenen Energiepreise und die Frage, ob und wie weit die Unternehmen beim CO2-Emissionshandel entlastet werden. Die Unterstützung für die Ukraine hängt in der Luft, weil Ungarn sowohl den 90-Milliarden-Kredit wie auch ein 20. Sanktionspaket blockiert.
Die Bundesregierung berät heute mit Vertretern der Rüstungsindustrie, wie die mehr und schneller liefern kann. Eingeladen haben Verteidigungsminister Pistorius und Wirtschaftsministerin Reiche. Hintergrund ist natürlich die sicherheitspolitische Lage. Oliver Neuroth.
Im Kern geht es bei dem Treffen um die Frage, wie sich Staat und Industrie besser vernetzen. Welchen Bedarf hat die Bundeswehr konkret? Welche Innovationen können Konzerne wann liefern? Und wie kann das Beschaffungswesen der Bundeswehr weiter vereinfacht werden? Die Präsidentin des Bundeswehrbeschaffungsamtes, Annette Lenig-Emden, sagt im ARD-Interview der Woche, dass es mehr Tempo brauche, hätten inzwischen alle Beteiligten verstanden. Die deutsche Rüstungsindustrie geht nach ihren Worten vom Manufakturbetrieb nun in die Serienfertigung. Und dabei sollen künftig auch Rüstungs-Startups eine größere Rolle spielen, fordert die Behördenchefin. Kleine und mittelständische Industrien könnten sich demnach mit Großkonzernen zusammentun, um die Produktion zu beschleunigen.
Während der Corona-Pandemie war Gesundheitsminister Lauterbach einer der wichtigsten Akteure. Heute ist er zu Gast in der Corona-Enquete-Kommission des Bundestages. Und dort soll auch der ehemalige Präsident des Robert-Koch-Instituts Wieler aussagen. Aus Berlin, Birte Sönnigsen.
Heute steht die Frage im Mittelpunkt, wie leistungsfähig war und ist das deutsche Gesundheitssystem. Außerdem soll es um Impfungen gehen. Die Kommission hat die Aufgabe, die Corona-Pandemie grundlegend aufzuarbeiten. Es soll vor allem darum gehen, auf kommende Krisen besser vorbereitet zu sein und weniger darum, Schuldige für mögliche Versäumnisse zu benennen. Bis zum Sommer nächsten Jahres soll die Kommission ihre Arbeit abgeschlossen haben. Bis dahin soll sie konkrete Empfehlungen ausarbeiten, was bei einer möglichen nächsten Krise besser laufen sollte.
Am Bodensee stellt heute der Autozulieferkonzern ZF Friedrichshafen seine Bilanz für das Geschäftsjahr 2025 vor. Das Unternehmen hat derzeit über 10 Milliarden Euro Schulden. Thomas Wagner.
Zögerlicher Hochlauf der Elektromobilität, Rückgänge bei den großen Fahrzeugherstellern. Die Krise in der Autoindustrie ist auch am Zulieferkonzern ZF Friedrichshafen AG nicht spurlos vorübergegangen. Für das Jahr 2024 hatte ZF einen Nettoverlust von über 1 Milliarde Euro ausgewiesen. Heute stellt sich die Frage, konnte ZF diesen Verlust im vergangenen Jahr verringern? Kommt das Unternehmen, immerhin nach Bosch zweitgrößter deutscher Autozulieferkonzern, wieder aus den Miesen heraus? Anzeichen dafür gibt es, der Gewinn liege über der eigenen Prognose, hieß es im Vorfeld der heutigen Bilanzpressekonferenz. Und ZF gelang kürzlich der Verkauf seines Teilbereiches Fahrassistenzsysteme an den südkoreanischen Samsung-Konzern.
Am Landgericht Kaiserslautern muss sich heute ein Mann wegen versuchten Totschlags verantworten. Er soll im vergangenen Jahr in der Aufnahmeeinrichtung für geflüchtete Menschen in Kusel auf zwei Männer eingestochen haben. Victoria Machleit.
Dabei soll er laut Staatsanwaltschaft billigend in Kauf genommen haben, dass sie dabei hätten sterben können. Beide Männer wurden mit tiefen Messerstichen am Oberkörper verletzt. Bei einem wurde die Lunge getroffen. Aktuell geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass sich die Männer Stunden vorher gestritten haben könnten. Nach dem Vorfall wurde der Angeklagte gesucht. Zeugen hatten den Mann anschließend in Altenglan im Kreis Kusel gesehen. Dort konnte er dann festgenommen werden. Geäußert hat er sich zu der Tat bisher nicht.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Deutschland wird immer älter, beziehungsweise die Menschen in Deutschland. Die Zahl der Senioren steigt. Und deshalb ist einer der heutigen Tagesordnungspunkte im Bundestag besonders wichtig. Auch wenn er angesichts der vielen Krisen und Kriege vielleicht nicht so ganz im Fokus steht. Es geht um den Bericht zur Lage der älteren Generation. Gedanken dazu von SWR Berlin-Korrespondent Chris Berdrow.
Der Bericht hat die Überschrift Altwerden in Deutschland, Vielfalt der Potenziale und Ungleichheit der Teilhabechancen. Experten beschreiben auf vielen Seiten, was die Politik aus ihrer Sicht für ältere Menschen besonders im Auge haben muss. Eine anständige Rente zum Beispiel, bezahlbare Wohnungen, Schutz vor Altersarmut. Wichtige Gedanken stehen auf Seite 15 des Berichts. Wenn ältere Menschen sich engagieren wollen, ihre Lebens- und Berufserfahrung weitergeben oder etwas für die Gemeinschaft tun möchten, weil sie sich noch fit genug dafür fühlen, dann soll der Staat das besser fördern als bisher. Und bis ins hohe Alter soll es Angebote geben zu lernen. Der Bericht erinnert an Millionen Offliner, also Ältere, die bei digitalen Themen nicht so fit sind. Und das Projekt der digitalen Engel, bei dem Freiwillige den Älteren zeigen, wie es geht. Deutschland bräuchte mehr davon. Aktiv bleiben, Erfahrungen weitergeben, Neues entdecken. Das ist wichtig für die Älteren, aber auch für alle.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.